In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen Paul und ich über Qatar Airways. Wir sprechen über das Bigger Picture im IPO-Radar. Wir machen einen Deep Dive zu Lars Windhorst und seiner Tenor Holding, die Insolvenz in den Niederlanden anmelden musste. Zusätzlich gibt es wie immer den Begriff der Woche und die Zahl des Tages. Viel Spaß beim Zuhören.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Paul, wie immer, schön dich zu sehen.
Yes, ebenso.
Wo finden wir dich heute? Wir sind nicht in Berlin, also ich sitze schon in Berlin in unserem Podcast-Studio. Du virtuell schaust mich auf einem Bildschirm an.
Genau, so ist es. Ich bin in Bayern, in München und genieße von hier aus das medielle Sommerloch, beziehungsweise nutze das, um ein bisschen zu arbeiten. Treffe hier Partner von uns, genau.
Das mediale Sommerloch, du sprichst es an. Ich frage mal so ganz, ganz frech dich mal, Paul, wie würdest du denn als etablierter Startup-Investor mit unfassbar gutem Track-Record in den jeweiligen Fonds, die du anbietest, 10.000 Euro investieren?
Ich würde einen Fonds auflegen, den Inverse Frank Thelen Fonds. Der ja. Genau das Gegenteil gemacht von dem, was Frank Thelen investiert. Weil ich glaube, genau dahin zielt deine Frage, oder?
Richtig, genau. Wir haben uns gerade im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten, wann ist Sommerloch erreicht, medial. Und ich glaube, spätestens dann, wenn Frank Thelen gefragt wird, wie er 10.000 Euro als Privatanleger anlegen würde, oder?
Genau. Ich glaube, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz klares Signal, dass das Sommerloch da ist. Auch ganz wichtig für mich immer einmal im Jahr die Berichterstattung in der Bild-Zeitung über Welse, die erschossen werden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ich habe sogar gestern in der Tagesschau gelesen.
Ja.
Also auf Instagram.
Dann weißt du, dass das Thema wirklich, dass wir mediell trotz Weltkriegen und Wirtschaftskrisen zumindest in der Redaktion von der Bild schon im Sommerloch angekommen sind.
Ja, du sprichst es an, vielleicht das auch einmal direkt vorab, also auf die politischen Ereignisse. Wir nehmen auf, 23. Juni, also an dem Montag. Deswegen seht uns nach, wenn die Folge am Donnerstag rauskommt und es auch nicht mehr allzu aktuell ist. Aber wir gehen politisch jetzt hier erstmal auf keine direkten Themen dazu ein.
Nein. Holen wir nach, genau, sobald es da tatsächlich auch belastbare Themen gibt, das ist gerade aktuell noch, da ist zu viel Bewegung drin.
Du hast recht, und zwar starten wir mit Qatar Airways, Paul. Ich weiß, du bist Vielflieger und die Meilen strotzen sozusagen auf deinem Meilenkonto. Qatar Airways wurde zur besten Airline der Welt gekürt, was sagst du dazu?
Ist natürlich großartig. Das freut mich natürlich als jemand, der fast nie die Strecken in den Mittleren Osten fliegt.
Ja.
Freut mich das für alle anderen, die Qatar Airways genießen können. Ich bin einmal via Doha geflogen und durfte in einem Qatar-Flieger sitzen. Ich bin eher bei den Airlines auf Platz 15 und 61 des Rankings unterwegs.
Das stimmt. Platz 15, die Lufthansa und Platz 61 Ryanair. Genau, das ist, glaube ich, erwartbar. Oder ich weiß nicht, wie viele Plätze gab es denn überhaupt in diesem Ranking?
Jetzt fragst du mich was. Ich weiß es nicht. Ich freue mich ja schon, wenn hinter der Lufthansa noch was kommt. So ein bisschen Nationalstolz, dass man sich denkt, irgendwie zumindest haben wir es in die Top 20 geschafft.
Ja, das stimmt. Ich meine, es gab auch schon Zeiten, wo es unter den Top 10 waren. Aber
ja.
Naja. Ich hoffe, dass uns jetzt nicht verärgert irgendwelche Vielflieger dir vor allem schreiben an pos@morningcrunch.de. Aber
immer gerne.
Wenn ihr schon geflogen seid, teilt es doch mal gerne eure Nutzererfahrung mit der neuen Lufthansa Allegris mit.
Genau.
Wie ihr darüber denkt.
Sehr, sehr gerne. Nur weil du vielleicht Side Story, weil du gerade das Thema Meilen ansprachst und in Verbindung mit Lufthansa den Bogen geschlagen hast. Es gab mal eine ganz spannende Geschichte darum, wie die Lufthansa in ihrer Konzernbilanz die Rückstellungen für Meilen eigentlich verbucht. Weil je nachdem, ob du sie eben im Shop, im Online-Shop ausgibst für, ich weiß nicht, einen Toaster oder ob du sie für
gibst,
Flüge.
Du gibst Meilen, Paul, also du gibst Meilen doch ausschließlich für Remover-Koffer aus, oder?
Nee, das geht ja nicht mehr. Mensch, Henrik, jetzt hast du dich geoutet.
Ah, jetzt ist es vorbei.
Jetzt vorbei. Nein, genau, die Revolver-Koffer sind aus dem World Shop, glaube ich, rausgeflogen vor 2-3 Jahren. Inzwischen kannst du da die Hausmarke kaufen.
Ja.
Aber je nachdem, was du da kaufst, sind diese Meilen eben was anderes wert. Und die Frage ist natürlich, wenn die Lufthansa Millionen und Millionen von diesen Meilen ausgibt, die noch nicht eingelöst sind, das sind ja Liabilities am Ende des Tages, Mikro-Liabilities, wie man die berechnet. Da gab es ziemlich einen Zoff vor 2-3 Jahren. Und am Ende hat man sich, glaube ich, auf einen Durchschnittswert von irgendwas zwischen 2 und 4 Cent geeinigt.
Ja, super spannend. Und auch spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ich mich jetzt entblößt habe und gezeigt habe, dass ich gar nicht oft Business Class fliege und die Meilen da ja nicht so sehr anwachsen.
Ich auch nicht. Ich mache Startup, Henrik. Ich freue mich, wenn ich mal endlich irgendwohin direkt fliegen darf.
Paul, gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben darüber diskutiert, ob wir es mitnehmen. Es ist allerdings so skurril, dass wir es auf jeden Fall noch eine kleine Randnotiz, bevor wir wirklich reingehen mit den richtig wichtigen Themen, das ansprechen. Und zwar, der größte Kloß der Welt wurde erfolgreich in Wombach zubereitet. Das 700-jährige Dorfjubiläum wurde so zu einem kulinarischen Highlight, das Jenas bisherigen Rekord von 365 Kilogramm übertraf. Und zwar um schlappe 100 Kilogramm. Also knapp eine halbe Tonne Kloß zum Essen, Paul.
Ja, jetzt weißt du auch, warum ich in Bayern unterwegs bin.
So sieht's aus.
Den Kloß finden. Nee, genau, ich fand, das war eine gewichtige Geschichte, die wir auf jeden Fall irgendwie mitnehmen mussten. Und ich fand vor allen Dingen toll das Zitat des Chefkochs sozusagen, dieses Klosses, der gesagt hat, man muss in der aktuellen Weltlage auch mal ein Zeichen setzen, ein positives Zeichen. War eben der Kloß für ihn.
Besser kann man es, glaube ich, auch nicht einordnen. Und ich glaube, mit diesem unnötigen Wissen, womit jeder Zuhörer und jede Zuhörerin am Wochenende auch glänzen kann, auf jedem Networking-Event, starten wir mal rein. Und zwar IPO-Radar, Paul. Minimax.
Genau.
Ist ein KI-unterstütztes Startup von Alibaba. Erzähl doch mal ein bisschen, wer genau ist Minimax? Ich kannte mal Minimal, das war mal eine Supermarktkette, die gibt es mittlerweile nicht mehr hier in Deutschland. Aber geh doch da mal rein, was da in Asien passiert.
Genau, also nur das High-Level sozusagen. Im Grunde entwickeln die Modelle, Minimax baut genauso wie OpenAI mit ChatGPT und GPT eben eigene Modelle. Da ist vor allen Dingen das Modell des M1 wichtig. M1 ist besonders ökonomisch, also deutlich günstiger auch, was die Token-Anzahlen also die Tokens pro US-Dollar sozusagen angeht. Und eben in Asien deutlich weiter verbreitet als jetzt als in Europa. Trotzdem gibt es Wege, das auch in Europa zu nutzen. Da muss man dann eben nur ein bisschen schauen. Würde ich jedem raten, der sich da mal die Modelle anschauen will, ist immer eine gute Idee, lokal zu hosten, wenn man es denn kann. Da gibt es aber ganz gute Anleitungen online, wie das geht.
Ja, das stimmt. Ganz konkret, sie planen einen IPO in Hongkong. Bewertung 3 Milliarden Dollar.
Ja, viel Geld, natürlich wie immer, aber wenn man sich die Bewertung anschaut, mit denen OpenAI rumläuft und jetzt auch sagen, ja. Genau, einzelne andere KI-Startups, das ist jetzt nicht gigantisch, vorsichtig ausgedrückt, aber natürlich ja eher eine Wette auf die Region, also dass eben dieser geopolitische Streit zwischen China und den USA weiter auch die KI-Modelle beeinflusst und wer eben Zugang zu welchem Modell hat. Und da ist natürlich die Wette auf Minimax sozusagen als China-based und Hongkong-IPO'd, Unternehmen ist da, glaube ich, ziemlich offensichtlich.
Kommen wir zu IPO-Gerüchten direkt aus Deutschland.
Yes.
Und zwar Vincorion, ein deutsches Verteidigungstechnologieunternehmen. Wie wir eingangs gesagt haben, die Nachfrage ist auf der Welt ja leider da in diesem Bereich. Plant einen Börsengang und zwar mit einer Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar. 2024 haben sie einen Umsatz von 200 Millionen erzielt. Paul, wie sind deine Gedanken dazu?
Ja, also erstmal, wie du schon gesagt hast, da passiert gerade sehr viel in dem Bereich. Es macht jetzt, wenn es mal Sinn gemacht hat, ein IPO zu machen in diesem Defense Space, dann ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt dazu, weil natürlich viele in europäische Rüstung investieren wollen. Aktuell bleiben da nicht so viele Unternehmen, in die man, wenn man Private Market, Public Markets sich vor die Augen hält, ja. Da bleibt nicht viel, da bleibt ja Rheinmetall, ein, zwei Zulieferer, Hensoldt und so weiter.
Ja.
Da natürlich reinzurutschen, macht total Sinn. Aus zwei Gründen. Das eine ist, weil natürlich dann, sobald das Unternehmen börsengelistet ist, Anleger privat investieren können. Aber eben das zweite, und das ist auch nochmal ganz spannend natürlich, die Fonds, die gerade einen wahnsinnigen Zulauf haben, die sich auf europäische Rüstung spezialisieren, die kaufen natürlich auch zu und die kaufen im Normalfall immer proportional zu der Unternehmensgröße. Das heißt, so ein IPO macht dann Sinn, weil du, sagen wir mal, garantierte Abnahmemengen von den großen Fonds fast schon hast. Und ich glaube, die Richtung denkt man da wohl auch bei Vincorion.
Ja, das wäre jetzt auch mein Take gewesen. Ich meine, ich glaube, die aktuellen Defense-ETFs, die erfreuen sich auch an sehr viel AUM-Zulauf.
Ja.
Und ist ja dann quasi schon No-Brainer. Fast wenn dann natürlich alles hinsichtlich Planung etc. stimmt. Gehen wir weiter auf der Welt und zwar nach Südamerika, Paul. Wie sind da die Private Equity News?
Gut, und deswegen haben wir es mitgebracht, weil es eine spannende Entwicklung ist. Auch wieder politisch. Jedes Thema hier kann man eigentlich politisch einordnen, aber ja.
Überraschung.
Ja, Carlyle und Advent International, also sagen wir mal von den Private Equity Fonds schon die größeren Hausnummern, vor allem Carlyle. Es investieren verstärkt jetzt in Südamerika, also alleine 2023 waren es Deals im Wert von 12 Milliarden. Das ist für die Region schon ungewöhnlich hoch und zeigt so ein bisschen, glaube ich, dass es, ja, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Das eine ist natürlich Bewertung, die absacken, weil der US-Markt natürlich für viele südamerikanische Unternehmen der Hauptabsatzmarkt ist und jetzt gerade mal politisch ein großes Fragezeichen dran ist. Aber gleichzeitig die Region natürlich weiterhin wahnsinnig spannend ist und perspektivisch dann auch sich, das ist vielleicht die Wette ein Stück weit, die Beziehungen zu den USA auch wieder normalisieren werden und daraufhin solche Unternehmen besonders wertvoll sind.
Gehen wir weiter und zwar zu einem dann eher negativere News und zwar das Luxusgütersegment ist unter Druck, Paul, und zwar nicht, weil du dir schon lange keinen Gucci-Gürtel mehr am Kudamm gekauft hast, sondern tatsächlich ein bisschen mehr dahinter steckt.
Genau, und zwar ist das eine Studie, die wir uns angeschaut haben von Bain, wo Bain mal recherchiert hat, jenseits von den Zahlen, also jenseits von den Umsatzsummen, wer kauft denn eigentlich noch Luxusgüter? Ja, und die letzten zwei Jahre sind es knapp 50 Millionen weniger als noch in den Jahren zuvor. Das heißt, 50 Millionen Menschen.
Achso, 50 Millionen Kunden. Mehr. Tatsächlich nicht 50 Millionen, ja. 50 Millionen Kunden, okay.
50 Millionen Kunden, genau, das ist natürlich die Signifikanz. Also die Summen sind das eine, das andere ist natürlich, wer ist der Kundenstamm?
Ja.
Und 50 Millionen Kundenverlust ist natürlich schon eine ordentliche Summe. Tja, da müssen wir viel Gucci-Gürtel nachkaufen.
Viel Gucci-Gürtel nachkaufen. Ich würde mir dann später schon mal am Kudamm irgendwie einen Termin buchen, dass ich mir da endlich dann eine Remover-Koffer kaufen kann.
Genau, hier kannst du endlich nachholen.
Kommen wir zum Deep Dive, Paul. Und zwar noch nie, jetzt ohne so ein bisschen nicht die negative Konnotation dazu wieder, noch nie war, glaube ich, der Begriff windiger Unternehmer treffender als zum Deep Dive, den wir jetzt machen. Und zwar geht es um Lars Windhorst und sein Unternehmen, die Tenor Holding. Paul, hol uns doch mal kurz ab. Wer ist Lars Windhorst? Was ist die Tenor Holding? Und warum reden wir heute drüber?
Absolut, total gerne. Alles Material für eine Netflix-Serie oder eine Podcast-Serie, es ist wirklich verrückt, aber genau, wir fangen mal in den 90er Jahren an und zwar bei Lars Windhorst, der damals durch auch eine gute Freundschaft, kann man fast schon sagen, zum Kanzler, damaligen Kanzler Helmut Kohl, an wahnsinnig spannende Deals rangekommen ist, im Private Equity Bereich schon relativ früh auch mit Technik gearbeitet hat, also mit 16 das erste Technikunternehmen gegründet hat. Also so ein Wunderkind der 90er auf der Investorenseite, da gab es ja 2-3 von. Und Lars Windhorst ist dann über die Jahre, vor allen Dingen durch diese Dotcom-Entwicklung um 2000, 2001 wirklich zu einer ganzen Menge Geld gekommen. und hat aus dem Vermögen, das er über die Jahre aufgebaut hat, eine Holding errichtet, die in den Niederlanden ansässig war, und zwar Tanner Holding. Und über die hat er sich kurz gefasst Geld geliehen und damit Private Equity Deals gemacht, also sozusagen das Kapital, was er selbst hatte, geleveraged und genutzt, um mehr Geld reinzuholen, und hat dann damit Deals getätigt in Industrien, in ganz verschiedenen Industrien. Also wir reden über Biotech, über Sport, vor allen Dingen Sport, wir reden über Luxusgüter und Werften, die er aus der Insolvenz gekauft hat, und. Also ein ganz großes, wildes Bouquet. Genau, und das fand jetzt letzte Woche schon in den letzten Tagen der letzten Woche und jetzt übers Wochenende und diese Woche auch nochmal mehr ein Ende. Und vorerst zumindest, und zwar hat ein niederländisches Gericht die Tanner Holding erstmal für insolvent erklärt.
Und das ist erstmal ein hartes Stück. Gehen wir nochmal einmal ganz kurz zurück für all diejenigen, die vielleicht zwischendrin ausgestiegen sind. Du hast gesagt, er hat dann über seine Holding sich Geld geliehen, das Ganze geleveraged. Lass uns da doch mal einmal ganz kurz rein für all diejenigen, die jetzt gesagt haben, okay, was erzählen die beiden? Was genau bedeutet das?
Ja. Das bedeutet, dass du das Geld, was du hast in einer Firma, also sagen wir mal, du als Hendrik hast die Millionen, die 100 Millionen verdient und über die Jahre angesammelt. Du nimmst dieses Geld, du investierst es in Unternehmen, du hast auf einmal, da investierst du dein eigenes Kapital, ja, das kannst du in Unternehmensanteile investieren und Immobilien und andere Dinge. Und diese Immobilien und anderen Dinge kannst du erstmal hinterlegen bei Banken, um damit Kredite einzuholen.
Als Sicherheit,
Genau, ganz klassisch. Das ist die simpelste Form. Was du aber natürlich auch machen kannst, ist, und da wird es zum Fonds, ist, dass du andere Partner davon überzeugst, dass du den richtigen Riecher hast und das richtige Netzwerk hast und dir eben das Geld von anderen mit ins Unternehmen holst und eben mit verwaltest und damit eben mehr Schlagkraft hast und größere Deals über die Bühne bringen kannst.
Okay, und wenn wir so ein bisschen weiter, du hast es gerade angesprochen, gesagt haben, und Leute denken, okay, Lars Windhorst, ja, wird so ein bisschen verstanden, irgendwie Freundschaft oder Nähe zu Helmut Kohl, aber der Begriff kam mir doch nochmal anders auf, und da können wir auch nochmal ganz kurz drüber reden, und zwar da ja einen kurzen Abstecher ins Olympiastadion gemacht, hier nach Berlin.
Ja.
Und das Stichwort ist Big City Club.
Richtig.
Mit dem großen Ziel Champions League wieder nach Berlin zu bringen. Es wurden teure Transfers getätigt. Es wurde der WM 2006 Trainer von Deutschland, Jürgen Klinsmann, verpflichtet. Das ging alles den Bach runter. Hertha spielt mittlerweile zweite Liga. Und Lars Windhorst ist auch nicht mehr beteiligt an Hertha BSC.
Richtig, genau. Lars Windhorst hat über die Jahre mehr als 370 Millionen offiziellen Zahlen sagen 374 Millionen Euro investiert in Hertha und über verschiedene, also in verschiedenen Runden, und das Ganze, wie du es gerade beschrieben hast, mit deinem großen Fußballwissen, viel größer als meines, genau, das Ganze hat so nicht funktioniert, und am Ende stand der Verkauf, das heißt, er hat seine Anteile dann an 777 Partners verkauft, die auch vielleicht dem ein oder anderen in der Sportwelt ein Begriff sind, also 777 hält noch Anteile an Everton, also an verschiedenen Fußballvereinen weltweit, genau.
Das stimmt, und diese ganzen undurchsichtigen Finanzstrukturen, da wo wir jetzt eben gerade nochmal reingehen mussten für die Erklärung, sind so ein bisschen, ist dann die Insolvenz das Ergebnis dessen, ne? Also aktuell haben die Steuerbehörden in Niederlanden eine Forderung von 5,3 Millionen Euro geltend gemacht gegenüber der Tanner Holding.
Genau, das ist aber wirklich nur die Spitze des Eisbergs, die jetzt am Ende das Ganze zum Kentern gebracht hat. Darunter liegen so knapp 3 Milliarden Euro Forderungen von Banken, von Privatinvestoren, von diversen Geldgebern, die über die Jahre dazugekommen sind. Das, was jetzt das, um die es jetzt, also die 5,3 Millionen, um die es jetzt geht, das sind wirklich Steuerschulden. Das heißt, da ist der Arm natürlich der Finanzbehörden relativ kurz, weil da genau, also eben Finanzbehörden und Steuerbehörden relativ, also Gerichte und Steuerbehörden natürlich relativ eng zusammenarbeiten.
Das ist sehr spannend. Also die Insolvenz ist ja jetzt auch immer, ich sag mal, auf den ersten Blick negativ behaftet, aber eröffnet ja auch Möglichkeiten.
Ja, das wäre jetzt die Hoffnung natürlich, ne? Also das wäre jetzt das Coming Clean, dass man einmal dass man jetzt versteht, was da eigentlich über die letzten Jahre gelaufen ist. Das weiß man nämlich ehrlicherweise nicht. Also es weckt so ein bisschen Erinnerungen an den ein oder anderen Fall der letzten 3-4 Jahre.
Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen und dachte mir, ja, also es, es erinnert doch sehr an einen österreichischen Fall.
Den Ösigarchen, genau. René Benko, genau, um es auszusprechen. Also da gibt es auch, man muss ja vorsichtig sein, ne? Also das sind natürlich komplett verschiedene Fälle und auch Strukturen, die da geschaffen wurden, aber diese Undurchsichtigkeit, die von den Anleihestrukturen, von den Investmentstrukturen und so, da gibt es auf jeden Fall schon Ähnlichkeiten. Also es ist tatsächlich auch nicht völlig klar, wer wie wo beteiligt ist an den Holdings von der Tanner Holding, also von Lars Windhorsts Investment-Vehikel. Was aber schon relativ interessant ist, ist, dass eben auch nochmal in den letzten Monaten und Jahren durchaus Geld von links nach rechts geschoben wurde. Und zwar, da wird es dann ein bisschen juicy, deswegen sagte ich vorhin Netflix-Serie, weil tatsächlich schon seit 2022 immer mehr Vermögenswerte von dieser Hauptholding in den Niederlanden verschoben wurden in eine neue Holding in der Schweiz, also eine andere Holding in der Schweiz und da eben jetzt liegen. Das heißt, die Insolvenz betrifft jetzt erstmal nur die niederländische, den niederländischen Hauptkonzern, also die Hauptholding.
Also von den 3 Milliarden Verbindlichkeiten sind 5,3 Millionen übrig geblieben, die jetzt quasi in den Niederlanden sozusagen auf dem Tisch liegen oder nicht auf dem Tisch liegen.
Genau.
Du hast es so ein bisschen gesagt, das ist ja ein, also da gibt es ja einen Begriff für, diese ganzen Altlasten hin und her zu schieben. Sind wir bei dieser klassischen Bad Bank Situation.
Genau.
Paul, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Dazu gibt es eine sehr sehenswerte Serie tatsächlich, ich glaube sogar von Öffentlich-Rechtlichen produziert, Bad Banks. Aber jetzt in dem Fall nehmen wir gerne Bezug.
Ja, absolut. Genau, also ich meine, das Konzept ist relativ simpel. Du nutzt eben eine Firma, die du aussonderst als Firma, die Schulden hält, die verantwortlich ist, diese Schulden zu bedienen. Wie du das dann verpackst, ja, ob du, also Bad Banks, die Serie geht ja noch deutlich weiter. Für den Fall hier ist, glaube ich, das Relevante zu sagen, du hast eine Firma, in die du Altlasten packst, ja, die du sozusagen auch versuchst, so weit wie möglich abzusondern von deiner Hauptfirma, über die du noch arbeitest, und ziehst die Vermögenswerte, die positiven Werte sozusagen in eine andere Firma, mit der du dann ganz normal weiterarbeiten kannst. Bei den Banken ist es noch ein bisschen komplizierter. Da geht es dann um Bad Loans, also da geht es dann tatsächlich darum, diese Forderungen und so weiter auch zu verkaufen. Ne? Das ist in dem Fall jetzt alles hier nicht so. Ich glaube, was aber eben auffällig ist, ist, dass diese jetzt insolvente niederländische Firma, die einstige Hauptholding, inzwischen ja schon ein bisschen die Bad Bank geworden ist für Windhorsts Investment. Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert mit der Schweizer Holding und wer macht da jetzt Forderungen geltend? Und das hat ja im Falle Benko damals auch eine Zeit gedauert, bis klar war, wer überhaupt Forderungen erhebt. Deswegen auch in diesem Fall erstmal noch Fragezeichen.
Genau, ich glaube an der Stelle auch erstmal sind noch Fragezeichen da, bis erstmal sozusagen dieses ganze Netz der Strukturen so ein bisschen durchgearbeitet wurde von den Ermittlern und dann auch entsprechende, weiß ich nicht, Ermittlungen, strafrechtliche Ermittlungen sogar auch gegen den Herrn Windhorst eingeleitet werden. Die wurden bisher nicht, sondern ausschließlich halt das Insolvenzverfahren gegenüber der Firma. Das ist auch ganz klar hier zu erwähnen. Also bisher ist niemand irgendwie verurteilt. Das an der Stelle einmal gesagt. Aber was wir auf jeden Fall sagen können oder mal das Interessante ist festzustellen, und zwar die Bedeutung für die Branche. Ne? Also es zeigt so ein bisschen auch irgendwie exemplarisch, es ist ein hochriskantes Spiel, das kann man ja auch, glaube ich, gar nicht abstreiten, was dort gespielt wurde. Vor allem mit Finanzierung mit ganz günstigen Zinsen, ne, die Niedrigzinsphase. Ja. Und es zeigt so ein bisschen, was passieren kann, wenn die Zinsen wieder steigen hinsichtlich Finanzierung, wie es dann ausgeht.
Absolut richtig. Und natürlich auch immer dieses doppelte Wechselspiel zwischen Banken bzw. Geldgebern und eben so Lichtfiguren auf der Investmentseite, die natürlich einerseits für so Banken wahnsinnig wertvoll sind, ja, weil sie große Kredite zu riskanten Bedingungen teilweise aufnehmen. Das ist natürlich sehr lukrativ, ja, für Banken. Auf der anderen Seite steigt natürlich das Risiko enorm. Das heißt, auch da ist die Frage, wenn jetzt nur die Banken oder Finanzinstitute nehmen, die da wahrscheinlich auch über die Jahre ganz gut Geld eben überlassen haben. Für die ist das natürlich auch eine interne Ermessensfrage, und da wird auch sicherlich intern einmal überlegt werden, wie man damit in Zukunft so umgeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, Stichwort Bankenregulatorik, auch nochmal eine Frage, ob da der ein oder andere Gedanke in Richtung strengere Maßnahmen, ob das tatsächlich ein Gedanke wert ist. Das werden wir sehen.
Ja, wir werden es definitiv beobachten und auf jeden Fall mit aufnehmen, wenn es dann neue Erkenntnisse, neue Ermittlungsstände gibt, wie sich es weiterentwickelt. Und ich glaube, wir können abschließen mit dem Deep Dive mit einem Zitat von Lars Windhorst selbst, Paul.
Ja, genau. Und zwar hat er gegenüber der Financial Times, die das tatsächlich auch das Thema mehr oder weniger mitgetrieben hat. Was interessant ist, ja, auch da nochmal die Anmerkung vielleicht, dass das weniger durch die deutschen Medien kam jetzt, sondern Financial Times da doch ziemlich nah dran war. Auf die Frage der niederländischen Steuerbehörden, warum denn trotz der nahenden Insolvenz noch so viele Kosten verursacht wurden für Privatjets, für Yachten, für teure Dinners und so weiter, hat Lars Windhorst dann gesagt, all diese Aktivitäten haben mit der Arbeit zu tun und ich arbeite eben 7 Tage die Woche.
Ja.
Ja, Hendrik, wie bei uns. Der Privatjet muss irgendwie verargumentiert werden.
Es ist, es ist, wie es ist. Sehr spannend, wir bleiben dran auf jeden Fall. Paul, kommen wir zum Begriff der Woche. Strategische Portfoliobereinigung hast du mitgebracht. Was ist das?
Genau, und zwar habe ich das mitgebracht um ein zweites Thema, das die letzte Woche sehr stark war, das ich aber jetzt nicht als das Top-Thema so wahrgenommen habe, mit reinbringen zu können. Und zwar geht es um Maserati, also und den Eigentümer von Maserati, Stellantis, die jetzt eben Maserati verkaufen wollen.
Naja, wir haben, Paul, gerade auch zur Einleitung drüber gesprochen. Luxussegment strauchelt, Luxussegment hat Probleme und dementsprechend werden Luxuskarossen auch nicht so frequentiert weiter verkauft wie doch die Jahre zuvor.
Genau, absolut. Und das ist jetzt der Grund für Stellantis zu sagen, wir verkaufen diesen Unterteil diese Tochterfirma Maserati, um das Portfolio reinzuhalten, heißt in dem Fall also strategische Portfoliobereinigung ist der Prozess, bei dem du unrentable oder eben nicht kernstrategische Geschäftsbereiche verkaufst, ja, um das Geld zu haben, um wieder in die Kernsegmente zu investieren. Das ist so ein bisschen der Gegentrend zu diesen Konglomeraten, die es in den 90ern auch ganz stark gab, frühe 2000er, wo Firmen wirklich ganz, ganz viel besessen haben. Und teilweise in manchen Ländern ist das immer noch so. Also Korea zum Beispiel, Samsung, die wirklich von Telefonnetz über Kühlschränke, über Autos, über alles noch besitzen, ja, Gebäude und so, hin zu Unternehmen, die ein bisschen strategischer aufgestellt sind auf ein einziges Thema und eben alles andere veräußern.
Ja, spannend. Also ich weiß nicht, jetzt mal kurz überlegt, haben wir da irgendwie schon einen Käufer, wurde der irgendwie schon kolportiert?
Nee, Maserati ist natürlich beliebt, aber eben auch nur begrenzt beliebt gerade. Das ist vielleicht die Überleitung zur Zahl des Tages, lieber Hendrik. Und
ja, war, ja, absolut.
Willst du sie sagen?
Ja, ich kann's ja gern sagen. Und zwar die Zahl des Tages sind 260 Millionen. Und zwar ist die Zahl nicht grün, sondern rot. Oder in dem Fall nicht schwarz, sondern rot. Denn es ist der operative Verlust von Maserati im Jahr 2024. Und ich glaube, es unterstreicht die Bemühungen von Stellantis, diese Firma als auch die Marke eventuell aus dem Portfolio zu streichen.
Genau. Und es unterstreicht auch, warum vielleicht die Suche nicht ganz so einfach ist, weil ich mir sicher bin, dass Stellantis das Unternehmen nicht für einen symbolischen Euro abgeben will.
Ich dachte, dass jetzt bald Morning Crunch nur noch mit Maserati Firmenwagen durch Berlin fährt.
Also, wenn es den Deal gäbe für einen Euro, obwohl ich weiß gar nicht. Also, yes. Ich bin kein Riesenauto-Fan. Leider. Geht mir leider, also fühle mich sehr wohl im Carsharing-Wagen. Ja. Deswegen glaube ich, die Übernahme, die überlassen wir euch.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, Paul. Lieben Dank wieder für die Themen, für die Zeit. Lieben Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei Fragen, Rückmeldungen, Wünschen, Träumen, Sehnsüchte, schreibt uns gerne. Bis nächste Woche.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.